Into this world through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking. So sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs every cursing sharp toes. We are our mother's savage daughters. We will not cut our hair. We will not.
Okay, wir gehen noch tiefer rein in die Geschichte im Holle Land, in die andere Auslegung, die wir euch hier zeigen und die wir hier besprechen, wie die, die wir kennen. Und ich wollte noch mal so ein paar Hinweise zu den Gebrüdern Grimm geben, um zu verstehen, was jetzt kommt, weil in den nächsten Kapiteln geht es um Sexualität, um Einweihung in Sexualität auch, um den Umgang mit Sexualität im Holle Land. Und das ist durchaus anders wie ja das, was wir einfach so kennen. Und es hat mir wirklich sehr zu denken gegeben. Und ich habe da auch in mir gespürt, wow, also da passiert was in mir. Es war nicht so, ja, ich habe das nicht so einfach durchgelesen. Ja, das hat mich vielleicht sogar fast getriggert, zum Nachdenken angeregt. Und wenn wir dann noch tiefer reinsteigen, kommen wir an ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema, wo wir sogar Vaterschaft in Frage stellen. So ein kleiner Teaser. Und ich möchte noch mal ein bisschen Kontext geben, warum das so, ja, so wichtig zu verstehen ist, was denn die Brüder Grimm mit dem Frau Holle-Märchen gemacht haben. Also, wie alle Geschichten, die wir kennen, sind irgendwie Ergebnis ihrer Zeit. Ja, und wir verstehen besser, was die Gebrüder Grimm gemacht haben, wenn wir die Zeit verstehen. Und was die damals erschaffen haben, wollten und sollten, war so eine Tugendlehre für ein gut bürgerliches Milieu, ja, wo Fleiß, Reinlichkeit, Arbeitsamkeit und Christlichkeit als Ideal vermittelt wurde. Auch ein Beispiel aus der Wissenschaft. Wissenschaftler damals haben bewiesen, wie unendlich viel kleiner das Gehirn der Frau ist im Vergleich zum Mann und dass das der Grund ist, warum man ihr die häuslichen Aufgaben zuteilt. So. Also das haben Menschen damals geglaubt, das hat Wissenschaft damals bewiesen. Ja? Und in diesem Kontext schreiben die Gebrüder Grimm Frau Holle halt so etwas um, was mit dem Ursprünglichen gar nichts mehr zu tun hat. Und eine Sache, die da eben auch passiert, ist, dass die ganzen Märchen komplett ihrer Erotik beraubt wurden. Und was Märchen eigentlich sind und sein können, ist, dass es Ratgeber, mythische Ratgeber, aber Ratgeber voller Symbole für ich sag mal, erfolgreiches, gesundes, glückliches Leben sind, inklusive Sexualität, Schwangerschaft, Geburt, Eheleben oder zumindest Zusammenleben, ja, Beziehungsführung, Kindererziehung und so weiter. Und all das wurde eben genommen, um es irgendwie da reinzuquetschen, was damals halt die patriarchale Welt gedacht hat, wie Kinder und Frauen auch die Männer erzogen werden müssten. Und das ist so ein bisschen Hintergrund nochmal, bevor wir jetzt da reingehen, was im Frau Holleland, ja, in der Geschichte von Hans dann passiert und wie da mit Sexualität und auch Geburt und Familien und Beziehungen umgegangen wird. Julia, magst du starten mit Vorlesen? Mit unserem nächsten
so gerne.
Abschnitt?
Ja, so gerne. Lasst uns weiter in die Geschichte gehen. Das Leichenmahl neigte sich seinem Ende zu. Die ersten Gäste brachen auf, nachdem sie sich von Bertha, der Gastgeberin, verabschiedet hatten. Hans saß nur noch mit wenigen Gästen hier. Schließlich war er der Einzige am Tisch, denn auch Anna, Berthas Tochter, war gegangen. Hans seinerseits wusste nicht, wohin. Der Abend war schon vor Stunden mit seiner lauen Dunkelheit über den Ort und das Land gekommen. Die Finsternis hatte sich längst in dem Gastraum breit gemacht, obwohl die Kerzen noch tapfer dagegen anleuchteten. Bertha, die Wannendiese, räumte das Geschirr ab und verstaute es in der Spülmaschine. Hans brachte den letzten Teller herbei und hielt ihn zögerlich der Frau hin. Bertha schaute den Jungen lächelnd an wie er so zögerlich vor ihr stand. Aha, ein in der Hauswirtschaft bewanderter junger Mann, stellte sie mit ihrer dunklen Stimme fest. Hast du eine Bleibe für die Nacht? Schweigend schüttelte Hans den Kopf. Dann komm. Bertha reichte Hans die Hand und nahm ihn mit nach oben. Es war eine kleine Wohnung mit einer Küche, einem Werkerzimmer, Bad mit Dusche, einem großen Zimmer mit einer riesigen Schlafstatt aus knorrigen, polierten Eichenstämmen und dicken Bohlen. Das Bett ist groß genug für uns beide, lächelte die Diese. Es sei denn, du willst auf der Couch im Wohnzimmer schlafen, dies aber nicht sehr bequem. Du musst dich aber nicht genieren. Noch immer schwieg Hans und war in allem folgsam, wonach Bertha begehrt. Sie führte Hans zum Bett und begann ihn auszukleiden. Bertha war eine große, kräftige Frau mit festen Brüsten und ausladenden Hüften und einem schönen, runden Hintern. Ganz anders als die beiden grazilen Zwillinge, deren schlanke Körper Hans so anziehend fand. Und nun Bertha, über 20 Jahre älter als Hans. Lebenserfahren, sinnlich und klug, verführte sie ihren Nachtgast mit ihrer Weichheit und ihrem dunklen, geheimnisvollen Duft, dem Hans nicht widerstehen konnte. Er stürzte sich mit Lust und Begierde in das Liebesspiel, das ihm Bertha bot. Am ersten Male war es noch hastig und schnell. Hans meinte, dass es ewig gedauert hätte. Dabei währte es gerade einmal 5 Minuten, vielleicht auch etwas mehr. Aber was ist schon Zeit? Sie hatte hier in der Anderswelt gar keine große Bedeutung. Auf sie kam es nicht an. Doch, sie war wichtig. Nicht die Größe, sondern die Zeit. Hans sollte es noch erfahren. Er lag erschöpft auf dem Laken neben der Frau, die ihn mit ihrem sinnlichen Duft einhüllte und nicht zur Ruhe kommen ließ. Bertha gewährte Hans eine Pause. Sie streichelte den Jungen und zeigte ihm, was und wie sie es haben wollte in der wollüstigen Dunkelheit. Beim zweiten Mal ging es langsam, ganz langsam. Und die Zeit begann zu wachsen. Sie dehnte sich aus, ins Unermessliche. Bertha führte Hans in das lustvolle Spiel der Liebe ein, nicht nur in dieser Nacht. Das lange, intensive Vorspiel war die eigentliche Sinnenfreude. Er meinte jetzt alles schon 1000-fach erlebt zu haben. Kein Kampf, keine beschämenden Qualen, den weiblichen Körper erobern zu müssen. Hans erlebte das Glück mit langsamen, bedachten Bewegungen, vollkommen schamlos. Sich seiner absolut sicher. Er ließ sich auffangen und führen. Hans fühlte sich frei, als würde er schweben, als könnten ihm nicht einmal die Gesetze der Gravitation etwas anhaben, als gleite er durch Raum und Zeit, grenzenlos. Und er flog lange, sehr lange, über eine ganze Stunde hin, oder waren es gar 2? Dann sank er am Ende berauscht in eine wattig-neblige Wohligkeit hinab und schlief ein.
Lass uns doch kurz drüber sprechen, bevor wir weitergehen.
Ja.
Ich starte mal mit meinen Gedanken, dann kannst du ergänzen oder widersprechen. Ich finde, das ist ein wunderschöner Text, also es ist, wenn auch so einige Sachen drin sind, die einfach befremdlich sind, also dass es so normalisiert ist, dass eine ältere Frau einem jungen Mann irgendwie, ja, ich finde, also ich kann nicht Sex sagen, ich kann nicht Geschlechtsverkehr sagen, weil es geht um, also es geht nicht um diesen Akt, sondern da geht es ja um was Tiefes und es wird klar, also es geht um eine gelebte Sexualität. Dass das so normal dargestellt wird, ich finde es einfach total schön und es ist mir auch neu. Also ich kann nicht sagen, dass ich es befremdlich finde, das wäre nicht das richtige Wort. Es ist mir fremd, aber es ist angenehm zu lesen. Also es hat was Stimmiges, wenn auch Ungewohntes, merke ich. Und was in meinem Kopf so passiert, ist total spannend, dass ich mich vor allem wundere darüber, dass Hans das so toll findet. Also diese Idee von ein junger Mann wird von einer älteren Frau eingeführt, in das Liebesleben. Ich hatte diese Idee vorher einfach nicht in mir, ja, dass das etwas ist, was der Mann toll findet. Also das passt nicht zu diesen tiefsitzenden Gedanken über die Sexualität von Männern, mit der ich groß geworden bin, diesen Konditionierungen, die da in mir sind. Das finde ich spannend. Und dann ist mir jetzt, als du gelesen hast, ein Post eingefallen, den hatte ich dir auch geschickt, den ich so spannend fand über weibliche Sexualität und männliche. Und zwar, ich versuche es mal so mit meinen Worten zu sagen, da wird darüber geschrieben, dass wir in der patriarchalen Welt, dass niemand, weder die Frau noch der Mann, eine gesunde Einführung in Sexualität bekommt. Junge Männer lernen das meistens über Pornografie oder von anderen jungen Männern. Ja, und haben da, also die Gefahr ist zumindest sehr groß, dass es so ein sehr ungesunder Umgang mit Sexualität ist, wo es nicht um Liebesleben und um Lustspiel geht, sondern um Triebbefriedigung und auch irgendwie Dominanz und sowas. Das heißt, wenn ein Mann sich eine gesunde Sexualität erarbeiten möchte, muss der irgendwie wie so an einem bestimmten Punkt aufwachen, verstehen, dass das, was er gelernt hat, nicht das ist, was weder ihm gut tut noch der Frau, und muss sich das dann irgendwo selber herholen. Und wo bekommt er jetzt die Info, wenn wir uns anschauen, wie wir Frauen in die Sexualität eingeführt werden? Wir haben auch keinen Zugang, also wir lernen keinen Zugang zu unserer Weichheit, Sinnlichkeit, Wärme, vielleicht auch Langsamkeit, die wir uns wünschen, ne? Also wir lernen ja zu gefallen, zu performen, irgendwie gut dabei auszusehen, den richtigen Körper zu haben. Aber wir wachsen jetzt nicht mit der Frage auf oder gehen in die Pubertät nicht mit der Frage, was ist denn meine Lust? Und also überhaupt mit der Annahme, dass es was Schönes ist, was Tolles ist. Und wie kann ich die leben? Und noch dazu, wie kann ich einem Mann das auch zeigen? Also wie kann ich darüber sprechen, was ich brauche und möchte? Und so klatschen dann quasi ein uneingeweihter Mann und eine uneingeweihte Frau irgendwann zusammen und sollen halt ein erfülltes Liebesleben haben, was ja irgendwo die Basis auch für eine erfüllte Beziehung ist.
Ja, bevor ich jetzt anfange zu sprechen, frage ich mich natürlich, okay, wie tief wollen wir reinsteigen?
Immer tief. Du hast es am Anfang angekündigt. Wir gehen ganz
Ja.
tief.
Ja, weil es natürlich ein riesengroßes Feld aufmacht, wenn wir anfangen, über Sexualität zu sprechen und wir vielleicht dazu noch etliche Extra-Folgen machen könnten, können wir uns mal überlegen. Weil ich glaube, dass das natürlich, also das bringt ja so alles zusammen. Und aber jetzt so nochmal zu dem Text zurück. Also, was der Text macht, ist natürlich genau das, was du schon benannt hast. So dieses Konzept, was wir ja im Kopf haben, von, okay, wie Sexualität in Ordnung ist zu leben. Das ist irgendwie so unter Gleichaltrigen. Bei mir kam, dann noch so ein Gedanke auf von Missbrauch, ja, wo einfach auch klar ist, es wäre vielleicht geschickt zu wissen, wie alt Hans ist, ja, weil natürlich in diesem etwas altertümlich geschriebenen Text nennt sie ihn den Jungen, aber so, um das nochmal klarzustellen, wir reden hier trotzdem ja von einem erwachsenen Mann im
Also
Sinne
der ist aus
von,
der
es ist
Schule
ein Junge.
draußen.
Genau, das ist ein junger Mann, ja, der ist aus der Schule draußen, der ist sicherlich über 18. Ne? So. Und für mich war aber schon so der Gedanke, um in dieses Rollenbild einmal so reinzugehen, auch, naja, wie wäre das, wenn jetzt ein älterer Mann eine junge Frau in die Sexualität einweiht? Und es hätte für mich nicht denselben Geschmack. Weil ich schon glaube, dass wir Frauen dazu da sind, um die Männer da abzuholen. So, weil ich glaube, dass wir einen erstmal tieferen Zugang, natürlicheren tieferen Zugang dazu haben und es einfach so, dass wir die sind, die da erstmal halten und führen. So, Und deshalb macht für mich auch dieses Bild jetzt in dieser Geschichte, fühlt sich das stimmiger an. Wie wenn jetzt, ja, da stehen würde, dass das jetzt ein älterer Herr ist, der eine junge Frau da einführt. Und wir reden aber immer, und das, ne, das möchte ich einfach klarstellen, wir reden nicht von, dass einer so jung ist, dass der in etwas eingeführt wird, was er nicht möchte, sondern, ne, so, es ist ja klar, er ist da ja auch bereit, ne? Also er hat ja da Lust und Spaß daran. Und um von diesem, um jetzt nicht den, ja, um einfach so das mal anzusprechen, ja, dass es hier nicht um eine missbräuchliche Situation geht. So. Genau. Und dieses, dass die Frau dazu da ist, um da eigentlich einzuführen, gibt ihr natürlich eine gewisse Macht auch zurück. Ja, also wenn wir Frauen dazu da sind, um in die Sexualität einzuführen, und zwar Mädchen, ja, wie jetzt Männer, also dass wir sozusagen dieses Thema in dieses Thema einführen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Ja, das muss ja jetzt nicht nur in der gegenseitigen sexuellen Interaktion sein, sondern halt generell einfach. So, wir sind die, die das Thema einführen sollten. Ja. Dann gibt uns das natürlich an der Stelle auch eine gewisse Macht zurück, die einfach, wenn wir jetzt uns mal anschauen, was real passiert, nämlich dass zum Beispiel alleine die weiblichen Geschlechtsorgane in Schulbüchern erst seit ein paar Jahren komplett abgebildet sind, also die Klitoris war ja irgendwie vorher da gar nicht vorhanden, einfach auch zeigt, wie arg uns das weggenommen worden ist.
Also dadurch wurde den Frauen ja abgesprochen, dass sie Lust empfinden können.
Genau.
Und den Männern
genau.
auch so ein bisschen die Mühe abgenommen, sich darum zu kümmern, wie kann denn eine Frau Lust empfinden? Und das ist ja die Sexualität, so die wir irgendwie lernen. Es geht um männliche Befriedigung.
Richtig.
Ja, und hier dreht sich es komplett um. Hier, wie du sagst, die Frau steht plötzlich im Mittelpunkt. Die Sexualität der Frau, also ja auch in dem ganzen Kapitel geht es ja nicht darum, was er will und er braucht, sondern er, also ihm geht's ja total gut dabei. Er hat so hohen Höhenflüge. Aber während sie ihm zeigt, wie es mit Langsamkeit und Sinnlichkeit ein gemeinsam schönes Liebesleben ist.
Ja, und, also, ja, und gleichzeitig wird dem Mann ja auch so viel genommen, und das zeigt es ja, dass er, also, ich weiß nicht, wer von euch, die hier zuhört, schon mal so ein Erlebnis hatte. Und ich bin mir sicher, das hatten wir alle, dass wir in einem bestimmten Alter Männer schon irgendwo auch in Sexualität eingeführt haben. Weil wir plötzlich mit Männern zu tun hatten, die einfach gar keinen Plan hatten, was sie da tun. So, ja. Und dieses, in dem Moment, wo wir Männern zeigen und sagen, also praktisch sozusagen sie da mitnehmen, ja, das ja für den Mann ein Riesengeschenk ist. So, also es geht ja nicht nur darum, es geht ja in keinster Weise darum, dass das für sie eine reine, wie soll ich das sagen, es geht eher nicht um ihre Lustbefriedigung oder so.
Ja.
Ne? Sondern es ist ja ein viel größeres Geschenk, was sie ihm macht. So, und dieses, das finde ich das Schöne daran. Ja? Das ist so ein Herzensgeschenk, was sie ihm macht. Ohne dass er weiß, ja, dass er das, also dass es existiert, ja, so. Und ich glaube, das ist diese Rolle, die wir da haben als Frau, so. Und das Geschenk behalten, also ist nicht nur für uns, ja, sondern eben auch für den Mann.
Ja, der Mann erlebt eine tiefe, wunderschöne Sexualität, wenn er von der Frau initiiert wird, was es dafür braucht. Sondern es ist die Frau, wie du sagst, die das initiieren kann. Ja, das fühlen wir ja. Oder also muss nicht im Sinne von, dass es eine Pflicht ist, sondern das geht energetisch von der Frau aus. Ich finde es auch total schön und bezeichnend, wie Bertha das auch selbstverständlich tut. Ne? Also sie erwartet ja auch nicht von ihm, dass er es könnte, sondern sie ist so ganz selbstverständlich in dieser Rolle von ich zeig dir jetzt. Und genau wie du sagst, ich unterstreiche es einfach mal, es ist für Bertha angenehm, ihre Aufgabe. Sie hat auch ihre Freude daran und es ist für ihn so ein riesengroßes Geschenk. Das heißt, für mich zeigt es so, wenn wir die weibliche Sexualität in den Mittelpunkt stellen, wenn Frauen ihre Sexualität auch ihr Bewusstsein darüber in den Mittelpunkt stellen, holen wir uns Macht zurück. Es ist aber ein Geschenk für alle. Und es geht dabei eben nicht nur um das Ego der Frau und die Lustbefriedigung der Frau. Im Gegenteil, es nimmt die Männer mit. Es ist eine riesengroße Bereicherung für die Männer und das ist sinnbildlich für diese ganze Thematik, ne? Weil so viele immer, ganz viele Männer, mit denen ich rede, auch in unseren Kongressinterviews, ja, wenn wir jetzt über das Matriarchat sprechen, was ja das holle Land ist oder die Anderswelt, ja, das ist, steht sinnbildlich für matriarchale Lebensformen. Ganz oft wird von den Männern immer gesagt, ja, wenn Frauen jetzt an die Macht kommen, wird es ja auch nicht besser. Weil das Verständnis fehlt, weil gedacht wird dann, also Matriarchat wäre nur eine Machtumkehr und dann wären nur Frauen an der Macht. Wenn hier sehen wir aber, dass das was ganz anderes ist, wenn wir das weibliche Prinzip in den Mittelpunkt stellen, dass es dann allen besser geht, weil es im weiblichen und im mütterlichen Prinzip drin liegt, dem inne liegt und zusätzlich einfach als Ergänzung es sowieso in matriarchalen Prinzipien Herrschaft und Macht so auch gar nicht gibt. Also wenn wir von Macht sprechen, meinen wir Kraft, Power, auch eine Selbstermächtigung, aber diese Macht- und Herrschaftsausübung gibt es so nicht. Und das sehen wir hier. Es geht nicht darum, dass Bertha sagt, du tust jetzt das, um mich zu befriedigen. Ja, das wäre so
Richtig.
Herrschaftsausüben, ich bin die Chefin, sondern ihr inneliegend ist es ein, dann geht's uns beiden gut. Das heißt, wir sehen hier einfach nur an diesem einen Liebesspiel schon, wie unterschiedlich matriarchale Grundstrukturen funktionieren.
Und also es ist, ich glaube, wir können da, jeder kann da mal für sich überprüfen, wie das in der Realität ist. Und in der Realität ist es so, dass Männer das tatsächlich ja auch lieben. Und das auch, wie sie das, also wie das beschrieben wird, auch in der Geschichte, dass sie jetzt körperlich die ist, die fülliger ist oder so. Also ich glaube, ich habe noch nie davon gehört, dass irgendein Mann auf dieser Welt eine Frau irgendwie abgelehnt hat, intim zu werden, nur weil sie irgendwie fülliger sei. Also das ist ja kompletter Quatsch. Das ist ja so in der Realität gar nicht existent. Außer vielleicht bei Männern, die so und so irgendwie einander Klatsche haben, aber ansonsten, also, ne, so ganz real gibt es das ja nicht. So, das ist ja, ne? Und das ist auch so, also auch das, dieses Körperbild-Thema, ja, wird so von einer ganz anderen Seite nochmal dadurch beleuchtet. Es gibt in einem Film einen ganz schönen Satz dazu, den ich jetzt aber nicht auf der, den ich jetzt aber, ich kriege ihn nicht zusammen. Genau, aber was ich dazu auch noch sagen wollte, zu diesem Körperbildthema, also die ältere Frau sozusagen, die einführt mit diesem etwas fülligeren Körper, die hat ja auch automatisch so eine gewisse Mütterlichkeit. Ja, also dieses Weiche, dieses Warme, dieses Herzliche, diese Mütterlichkeit und so. Und das ist ja genau das, was es der Welt so sehr fehlt. Ja, also an allen Ecken und Enden.
Ja, und was da ja bei jungen Männern auch passiert, ist eine unglaubliche Wertschätzung für das Mütterliche. Und das wird verändert auch Beziehungen. Das verändert es, wenn deine Frau an deiner Seite Mutter wird, du das eben ehrst und wertschätzt und wir diesen ganzen Blödsinn irgendwie sein lassen könnten von, oh, jetzt habe ich Kinder geboren, jetzt ist mein Körper anders, ne? Also ich kenne das auch aus der Kultur jetzt meines Mannes. Der hat mir das, ich konnte das am Anfang nicht glauben, aber der sagt, ja, du hast Kinder geboren, ist doch was Wunderschönes. Also der findet diese Veränderung wirklich schön, weil er gelernt hat, es zu ehren, weil er auch seine Mutter ehrt, und weil er eben diese Mütterlichkeit ehrt und das tut so einem sexuellen Verlangen dann keinen Abbruch. Und ich glaube, das ist was, wo wir in so der heutigen westlichen Welt ganz weit weg gekommen sind davon. Also sowohl, dass Frauen Angst davor haben, aber auch Männer irgendwie so. Nicht vielleicht, weil sie es wirklich wollen, aber weil sie glauben, eine gute Frau ist die, die Gärten schlank bleibt und der man am besten die Geburten der Kinder nicht ansieht. So.
Ich weiß nicht, ob wir wirklich, also ob wir wirklich ernsthaft so weit weggekommen sind davon. Also weißt du, in unserer Natur sind wir nicht davon weggekommen. Und ich glaube, das, was so, ich sage jetzt mal, in den Betten passiert, ist auch nicht so weit weggekommen davon. Ja, ich glaube
Ja,
nur, das,
hoffe
was
ich.
nach außen hin der Augenschein
Ja.
erwecken soll, das ist davon weggekommen. Aber ich glaube, in der Realität ist das totaler Quatsch. Also,
Ich hoffe,
ja, so ist es.
Lasst
Ja.
uns doch, Julia, lasst uns doch dieses Gespräch in der Telegram-Gruppe aufmachen. Wenn ihr, die ihr zuhört, Lust habt, da auch so offen drüber zu sprechen, erzählt doch mal so, also haben körperliche Veränderungen, seid ihr fülliger geworden durch zum Beispiel Geburt oder Alter oder was auch immer, könnt ihr das feiern? Und habt ihr die Erfahrung mit Männern gemacht, dass die das auch feiern? Oder kennt ihr das, dass sie das ablehnen? Oder ist es eher so, dass nur wir Frauen das selber ablehnen, weil wir durch Magazine, Werbung und so weiter darauf geprägt werden? Und weil wir eben auch im Patriarchat generell alles Mütterliche und Weibliche lernen, ja, zu verteufeln und abzulehnen. So, das finde ich spannend, wenn wir da
Total.
eine schöne Diskussion machen können.
Und was uns gleichzeitig natürlich total fehlt als Frauen, was du eben auch noch angesprochen hast, ist, es wird jetzt in dem Kapitel nicht angesprochen, aber einfach, dass wir noch mehr aufmachen, ist, dass wir Frauen da eingeführt werden. Ja, also ich meine,
Ja.
sie führt jetzt ihn ein, aber dass wir Frauen, und es muss ja nicht in einer sexuellen Interaktion miteinander sein, ja, aber einfach, dass wir also dass es einfach nicht mehr in unserer Kultur verankert ist, dass wir auf eine ganz natürliche Art und Weise, vielleicht auch auf so eine mütterliche Art und Weise da eingeführt werden.
Ja,
Ja, so, das fehlt halt einfach komplett.
mit diesen Fragen, so wie empfinde ich meine Lust?
Ja.
Wie möchte ich Liebesleben leben? Was braucht es dafür? Also, dass wir unseren Körper überhaupt spüren, ehren lernen irgendwie auch, ja, und diese Bedürfnisse zum einen ernst nehmen, aber auch ja überhaupt teilweise erstmal kennenlernen. Ja, das fehlt uns total. Das fehlt uns ja sogar, finde ich, unter erwachsenen Frauen teilweise darüber zu sprechen.
Total, total, ja. Ich musste da vorhin auch, als ich die Geschichte vorgelesen habe und sie so beschrieben habe, musste ich an meine Tantra-Lehrerin denken, die älter war, also mittlerweile auch wesentlich älter ist und eben auch genau diese körperliche Fülle hatte, bei der ich ja viel in Ausbildung war und in Räumen war mit anderen Frauen und genau das erlebt habe. Ne? So, und die hatte dieses Mütterliche und dieses satte Weibliche so krass. Und das fand ich so wunderschön zu erleben, weil ich das vorher niemals so erlebt habe. Ja? Und eine Frau, die wie jetzt sie, die müsst ihr euch vorstellen, ist ganz arg okay mit ihrem Körper. Ja? So die ist ganz arg okay mit ihrer Sexualität, mit allem, was da irgendwie mit zusammenhängt. So, und das so zu erleben. Und wenn so eine Frau einen Raum hält und da sozusagen du in diesen Räumen die Möglichkeit hast, dich zu entdecken, all deinen Widerständen zu begegnen und all den ganzen Geschichten, die dir dein Kopf erzählt, zu begegnen und so, das hat so was anderes, ja, wie wenn dem nicht so ist. Also einfach diese Qualität auch davon zu erleben, das ist unglaublich heilsam. Ja,
Ja,
genau.
und was mir da noch einfällt, ist, wie es unglaublich mehr ein Frauenthema ist als ein Männerthema.
Voll.
Ich habe so ein paar Pflanzenmedizinzeremonien, die ich mit mir selber gemacht habe, bin ich in diesem Thema gelandet, so wie sehr ich immer noch irgendwie meinen Körper abgelehnt habe, ne? Und das war so in dieser Zeremonie, plötzlich war das weg und ich habe meinen Körper anders gesehen und es war so, oh wow, habe das irgendwie, also ich habe mich so zum ersten Mal wirklich tief so attraktiv gefühlt, mich selber, ja, und war total überrascht. Und das Lustige ist, dass seitdem natürlich sich auch die Beziehung und also das Liebesleben mit meinem Mann so krass verändert hat. Er feiert das, ne? Aber er konnte mir das ja nicht geben. Das musste irgendwie in mir selber
Richtig.
passieren. Und wenn ich mich aber selbst so feiere und ehre, so dann nehme ich
Dann
das,
passiert.
ich nehme es ganz anders wahr. So.
Genau.
Also
Genau.
wir können uns da selber daraus befreien. Wir haben diese Power und wir haben diese Macht. Und das ist. Also ja, diese Erfahrung war ein riesengroßes Geschenk, weil ich da so tief gespürt habe, wie es in mir steckt und nur in mir, Ja, also nicht, ich bin nicht vom Außen abhängig. Ich bin nicht, was da draußen für Magazine herrschen und für Schönheitsideale, ist so
Klar.
egal. Ich kann das in mir finden.
Richtig.
Ja. Und eine Sache, die ich noch vorwegnehmen möchte, was mit Hans passiert, ist, Hans wird ein richtig guter Liebhaber für ganz viele junge Frauen.
Ja.
Also, der wird ein super erfülltes Sexualleben haben, weil er weiß, wie er Frauen Freude bereitet.
Jetzt habe ich gerade, da kommt mir gerade noch eine Geschichte. Also ich erzähle sie so, dass sie nicht so sehr persönlich ist oder dass sie. Ich hatte ein Erlebnis, in einem wunderschönen Hotel in, ich sag mal, in der Bodenseeregion. Und hatte da eben ein intimes Erlebnis mit einem Mann, der war zwar jünger als ich, aber jetzt bestimmt keine 20 Jahre. Und das war genau diese Rolle, ja, dass ich ihn sozusagen in etwas eingeführt habe. Und ich danach genau das, also ich habe das dann mit einem Freund von mir besprochen, also mit einem Mann, ja, und der hat, weißt, seine Reaktion von dem Freund war: Crazy, Julia, weißt du, was du den nächsten Frauen für einen Gefallen getan hast? Und, ne, das kam jetzt gerade, als du das gesagt hast. Und das ist mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so, stimmt. Wow. So, ne? Also, das war die erste Reaktion von dem Freund, von mir, dem ich das erzählt habe. Ja.
Total spannend, ja.
So dieses, das, was wir da sehen, ja, das fruchtet ja auch für alles, was da weiter passiert. So.
Verbessert Beziehungen.
Total, ja.
Ja, richtig
Ja.
spannend. Okay, sollen wir weiterlesen?
Ja, unbedingt.
Nächster Abschnitt. Okay. Am nächsten Morgen saß Hans voller Selbstvorwürfe und Selbstzweifel am Frühstückstisch. Was ist mit dir? Fragte Bertha, als sie den Jungen wie ein Häufchen Elend vor sich sah. Hat es dir letzte Nacht nicht gefallen? Doch schon sehr sogar. Na und? Das ist ja gerade mein Problem. Mit dieser Lust und dem Genuss habe ich damit Sophie und Mayra nicht verraten? Fragte Hans voller Scham und Verzweiflung. Also nur kurze Ergänzung, das sind die Zwillingsmädchen, ne, denen er in die Hollewelt folgt. Wir wollten doch. Was wolltet ihr? Als Jungfrauen und Jungmann zueinander finden? Lächelte Bertha. Du musst dich auf die Liebe vorbereiten, sonst kannst du scheitern und daran zugrunde gehen. Wir hatten uns doch aber versprochen. Und wen von den beiden wolltest du? Wen hast du mehr begehrt? Mayra oder Sophie oder gar beide? Hans schwieg verlegen. Also beide, lächelte Bertha verschmitzt. Dann würdest du ja immer eine betrügen. Ich wollte einfach nur treu sein. Was für ein Unsinn, auf Genuss und Lust zu verzichten und beides vielleicht nie zu erfahren, nur weil es da ein absurdes Treueversprechen gibt. Aber wir haben uns die Treue doch versprochen oben am Ufer des Teiches am Holleteich. Das hat die Frau Holle von euch aber niemals verlangt, erklärte Bertha. Weder von dir noch von Mayra oder Sophie. Ich muss es ja wissen. Du? Wer denn sonst? Diese Form der Treue als Verzichtsforderung ist nichts anderes als der Wunsch, Macht über den anderen haben zu wollen. Vor allem über die Frauen, denen bedingungsvolle Treue abverlangt wurde. Nicht aber dem Mann. Ich verlange von dir keine Treue, wie auch du kein Recht hast, sie einzufordern. Aber kein Aber. Deine Gefühle und Sehnsüchte nach den beiden haben sich doch mit dem, was wir letzte Nacht erlebt haben, nicht im geringsten verändert. Jetzt weißt du doch erst, was dich möglicherweise erwartet, lächelte Bertha den Jungen an. Du isst und trinkst doch auch ohne die beiden mit Genuss. Das ist doch was anderes, wandte Hans ein. Was für ein Unsinn, begehrte Bertha auf. Essen, trinken, sich lieben sind Bedürfnisse menschlichen Lebens und Genießens. Warum so viele fremdbestimmte Beschränkungen gegen die Lust? Askese schon gar nicht. Durch sie wird der Mensch unleidlich und man bekommt Falten, Pickel und Runzeln. Was soll ich aber nun machen? Lamentierte Hans. Arbeite, mach dich nützlich und dann mach dich auf die Suche nach den beiden. Bis dahin kannst du bei mir bleiben, solange du willst. Wirklich? War Hans erstaunt. Aber nur, wenn du kein schlechtes Gewissen hast. Bertha erzählte die Geschichte von Sibylle und Hermann, einem Paar hier im Ort. Die beiden leben schon seit Jahrzehnten glücklich und zufrieden zusammen und lieben einander abgöttisch. Die Sibylle hat sich den Hermann seinerzeit selbst erwählt. Und doch holt sie sich ab und an junge Männer in ihr Bett, wenn Hermann auf dem Bau arbeitet. Selbst jetzt noch. Und alle wissen das. Hermann auch? Fragte Hans erstaunt. Auch der Hermann, lächelte Bertha. Und ihm macht es nichts aus? Er liebt seine Sibylle. Und geht er auch zu anderen Frauen? Nein, wohl nicht, ihm genügt seine Frau. Ist das nicht ungerecht? Wollte Hans protestieren. Wieso ungerecht? Erwiderte Bertha. Wenn beide es so wollen und damit einverstanden sind. Und wenn es dem Hermann nicht gefallen sollte, dann muss er halt gehen. Niemand verlangt von ihm, das auszuhalten. Und die Leute hier im Ort, machen die sich nicht über Hermann lustig? Warum sollten sie? Er will es doch so, so und nicht anders. So einfach ist das? Staunte Hans. So einfach ist das, bestätigte lächelnd Bertha. Okay, wir machen kurz Pause und besprechen das. Ich muss sagen, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen, um das so ganz einzuordnen. Und das ist ein Teil, den ich persönlich, der gibt mir zu denken und der fühlt sich für mich schwierig an. Also da das so toll zu finden, ja, ist außerhalb meiner Komfortzone oder es fühlt sich auch so in meinem Körper falsch an. Und da denke ich viel drüber nach. Vielleicht gibt es.
Welcher Teil fühlt sich für dich falsch ab wann fühlt sich was für dich falsch an?
Also ich für mich bin zu so einer Wahrheit gekommen, dass ich Treue in der Beziehung mir wünsche, ne? Und es auch wie so als was Heiliges empfinde. Und dieses, sag ich mal, woanders rumschlafen super unattraktiv finde. Und gleichzeitig, was ich hier sehe, ist, dass, also es geht von der Frau aus, ne? Die Frau sucht sich andere Liebhaber. Ich habe da wirklich kein Bedürfnis dazu. Ich kann mir gut vorstellen, dass andere Frauen ein Bedürfnis dazu haben. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, so, also in welcher Phase ist man, ja, in der Kinderbekommphase oder später, könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es Beziehungen wie so retten kann, also dass du, ne, also dass es schön ist, eine intime oder eine nicht so intime Beziehung zu haben, die aber verlässlich ist und sich vielleicht Genuss woanders zu holen. Also ich bewerte das nicht, wenn andere es machen. Mir persönlich fällt es schwer. Und was ich auch, wenn ich darüber nachdenke, einfach immer wieder merke, ist, es ist auch ein anderer Kontext und der ist, glaube ich, hier wichtig. Es ist eine andere Realität, in der die Frauen und Männer leben. Ganz kurz, also hier wird matriarchale Gesellschaft, wird gemeinschaftlich gelebt. Das heißt, ich bin auch weder als Frau noch als Mann so sehr darauf angewiesen, dass die Beziehung hält und funktioniert. Weil ich in meiner Gemeinschaft glücklich, zufrieden und auch versorgt bin. Ja, also
richtig.
Was ich sehe, ist, dass auf Beziehungen per se sehr viel weniger Gewicht liegt, weil die Beziehung muss nicht zum einen wirtschaftlich beide, die ganze Familie halten, noch muss sie das Sexuelle und das Emotionale befriedigen, sondern man hat in dieser gemeinschaftlichen Art zusammenzuleben sehr viel mehr Pfeiler, sag ich mal, auf denen man bauen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein großer Unterschied macht, dass wenn wir oder auch wenn ich in so einer Gemeinschaft leben würde, dass ich hier so mein Bedürfnis verändern würde, weil dieses Bedürfnis, was ich fühle, wo sich das in meinem Körper falsch anfühlt, was ich da lese, kommt ja auch daher, ich möchte eine Verlässlichkeit von meinem Partner. Das gibt mir eine Sicherheit, weil wenn er, also ich brauche das ja auch mit Kindern wirtschaftlich. Also ich brauche diese Verlässlichkeit ganz real, ja, um nicht allein in der Welt dazustehen. So. Und in dieser
Richtig.
matriarchalen Struktur ist es eben nicht so. Da brauche ich nicht die Treue, die Verlässlichkeit des einen Partners, um Sicherheit zu haben. So.
Ja, der Beziehungskontext ändert sich da natürlich, ne? So, das sind auch, also das sind, glaube ich, so, das ist die eine Ebene bei mir, wo ich denke, ja, wenn sich der Beziehungskontext ändert, also es muss nicht mehr darum gehen, dass eine Beziehung unbedingt dafür bestimmt ist zu halten. Also ich meine, und ich glaube, das ist ja generell etwas, was sich verändert, ja. So, also wenn wir nur, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahre zurückgehen, war das noch anders, ja. Und wenn wir 80 Jahre zurückgehen, war das noch ganz anders, gerade für uns Frauen in Beziehungen. Also es
Verändert sich
verändert sich
jetzt
auch in
bei
der
Frauen auch?
Psychotherapie, das verändert
Ja.
sich auf allen Ebenen. Ja, dass Psychotherapeuten sagen, so, wenn sie gute Arbeit machen, geht es nicht darum zu gucken, dass eine Beziehung halten muss. Das ist nicht
Sondern
das
dass
Ziel
beide
einer
glücklich
einer
sind.
Paartherapie, ja, zum Beispiel, sondern es geht darum, ne, so sind beide glücklich, wollen beide das so. Also das verschiebt sich ja total, ja, dieses
Ja.
der Stellenwert von Beziehung. Und das ist die eine Ebene so. Und dann glaube ich, aber auch dieses, was du gesagt hast, in diesem matriarchalen Kontext, also in einer Gemeinschaft, wo ich mich wirklich sicher fühle, ja, und sich der Beziehungskontext verändert, kann sich das alles total verändern, weil vielleicht fühlt sich das dann überhaupt nicht mehr, weißt du, als, weiß ich nicht, als beziehungsbedrohlich an. Vielleicht fühlt sich das dann überhaupt nicht mehr als, ich weiß es nicht, als ein Untreue ist ja so etwas, was sich so wie so ein Betrug anfühlt. Ja, und
Ja.
was irgendwie dann heimlich passiert oder wo man angelogen wird und so. Und das sind ja eigentlich die schlimmen Wunden. Also, so, weiß es nicht. Vielleicht wäre es völlig anders. Wir würden in einer Gemeinschaft leben und würden, weiß ich nicht, uns Männer teilen oder so unter Freundinnen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, aber vielleicht würde sich das ganz anders anfühlen, wie in der Gesellschaft, in der wir heute leben. So, ich kann mir es für mich nicht vorstellen, ja, so, aber ich sehe auf jeden Fall, dass es sicherlich ganz viel verändern wird. Und das andere ist natürlich für mich so diese energetische Ebene, wo ich so denke, ich weiß nicht, ja, wie ist das denn, wenn ich als Frau dann, ja, also aus meiner Perspektive als Frau, wie ist das, wenn ich diese ganzen energetischen Dinge ja auch aufnehme und halte und ne, so mich immer wieder auf neue Kontakte einlasse? Ja, so, das merke ich, das bringt in mir eine körperliche Verunsicherung und wie so eine auch Verunreinigung, ohne dass ich das jetzt überspitzen will, aber ja, so, es verändert sich, hat sich für mich total verändert durch mein Alter. Das war früher nicht so, aber wo ich einfach merke, umso älter ich werde, umso mehr möchte ich diese Energie in mir so ganz klar haben. Ja, das sind so meine Gedanken dazu.
Kann ich so gut nachvollziehen. Ich
Spannend.
denke, also was mir auffällt jetzt hier ist wieder, die Frau wählt.
Ja.
Ne? Und das heißt, es ist schon eine bewusste Entscheidung. Und wenn ich jetzt noch davon ausgehe, dass Sexualität generell so gelebt wird, dass es um das Bedürfnis der Frau geht, oder dass das im Mittelpunkt steht, ist vielleicht einfach nur so eine Vermutung auch weniger von dem da, hey, ich fühle mich beschmutzt, weil ich hatte irgendwie Lust und da war halt einer. Ne, so, und jetzt versuche ich das mal, aber wirklich
Ja.
erfüllend war das nicht, weil mit falscher Intention, mit falsch oder unangenehm ausgerichteter Energie so. Also vielleicht ist auch das was sich dadurch verändert, weil so die Grundenergie Frauen gegenüber eine ganz andere ist. Könnte ich mir
Ja,
vorstellen.
stimmt. Stimmt.
Auf jeden Fall finde ich es
Ja, spannend.
spannend, ja, ne, so die da mal so mitzufühlen, diese Experimente mal so durchzudenken. Und ich glaube, wir kommen noch in ein größeres Experiment, je weiter wir lesen. Sollen wir mal weitermachen?
Total gerne. Also es wäre noch so ein Aufruf von euch, die ihr uns zuhört, wenn ihr schon mal, also wenn ihr Erfahrungen habt von zum Beispiel in Kommunen gelebt habt oder so mit offenen Beziehungen oder offenen sexuellen Ansichten oder so, wenn ihr das schon mal gelebt habt, dann berichtet uns unbedingt dazu in der Telegram-Gruppe, weil es natürlich super spannend ist, ja, ob das auch in einem patriarchalen System, in einer kleinen Auszeit sozusagen, ja, wie da die Erfahrungen sind, mich total interessieren. Ich kenne
Ja.
natürlich Berichte, aber ich würde es gerne nochmal von euch hören. Ja.
Weißt du was, da kommt mir noch eine kleine Geschichte. Als ich in Mali war, war ich in der Stiftung, der ich gearbeitet habe, sind wir teilweise auf so Dörfer gefahren, wo du 40 Minuten durch die Pampa fährst und wirklich gar nichts ist da. Ja, und wir hatten ein Auto. Das heißt, du kommst da in Dörfer, wo wirklich einfach Menschen leben, die nichts anderes kennen, so wie dieses Dorf. Und da gibt es vielleicht ein Radio, aber nicht viel mehr. Und ich konnte dann irgendwann die Sprache so ein bisschen, beziehungsweise hatte auch einfach mich angefreundet mit Menschen, die dabei waren. Da war so ein gutes Vertrauensverhältnis. Das heißt, ich konnte viele Fragen stellen und habe auch ehrliche Antworten bekommen. Und dann saß ich da in so einer Dorfgemeinschaft mit den Frauen, eigentlich immer mit den Männern. Ich bin dann irgendwann zu den Frauen hin und ich habe schon verstanden, weil ich so ein bisschen Malis Kultur kennengelernt habe, hier sitzen jetzt, das sind vier Hütten um ein Zentrum, ne? Und ich habe das vorher schon in der Stadt gesehen, da ich habe mich da mal gefragt, du kannst da so auf die Dächer klettern. Ich so gefragt, witzig, warum sind das hier so, das ist wie so ein Gebäudekomplex, aber es sind vier abgetrennte Häuser und alle gleich. Warum ist es so wegen den vier Frauen? Anderes Thema, ja. Aber dort habe ich dann mit den Frauen gesprochen, also auf diesem Dorf, weil ich das gesehen habe. Und ich war total offen, weil diese Zeit in Mali meine ganze Realität gesprengt hat. Und es mir sehr gut tat, einfach offen zu sein, meine ganzen europäisch-westlichen Konzepte einfach mal fallen zu lassen und neu denken zu lernen, ja, neu fühlen zu lernen auch. Und dann habe ich mit zwei Frauen gesprochen. Ich habe ihnen einfach ehrlich meine Fragen gestellt. Die fanden das natürlich auch cool und spannend, ja. Ich meine, wie ist das denn so? Also, das heißt jetzt, ihr habt den gleichen Mann, richtig? Ja, wir sind, also das eine ist die erste Frau, das andere ist die zweite Frau, das ist die dritte, die vierte ist gerade nicht da. Ich so, okay, stört euch das nicht? Also, wie ist das? Kann das funktionieren? Geht es euch gut damit? Und die waren alle so, für uns ist das super, weil die haben auch alle einige Kinder, ja. Die haben gesagt, das ist ein super einfaches Leben. Ich muss mich ja nicht jeden Tag um alles kümmern. Einmal kocht die eine, dann kocht die andere. Meine Kinder sind ihre Kinder sind meine Kinder. Wir verstehen uns total gut. Die saßen da zusammen, haben zusammen gekocht. Wenn die eine irgendwie zum Markt laufen will, dann geht sie halt, weil es ist immer eine da. Ne? Also es war so Aufgabenteilung und der nervige Mann hängt dir jetzt auch nicht immer auf der Pelle, so ein bisschen habe ich es wahrgenommen.
Schon gut.
Genau, kannst ihn halt mal rüberschicken. Ja, also kannst du die Probleme rüberschicken. Die unter sich haben sich total gut verstanden. Und also da ist in mir sowas passiert. Ah ja, ich verstehe total, dass die in einer Lebensrealität leben, wo das nötig ist. Du könntest in dieser Lebensrealität auf dem Dorf, könntest du gar nicht, du könntest gar nicht alles bewältigen, kannst dich gar nicht um alles kümmern, du kannst gar nicht, also allein das Kochen ist dort so aufwendig, ja, und du wärst auch so alleine mit allem, also auch emotional, so für die war das genau richtig und total, ja, toll, würde ich fast sagen. Natürlich kannten sie auch nichts anderes, kommt auch dazu. Und das fand ich sehr spannend und hat mir auch bewusst gemacht, dass es auch um die Lebensumstände geht, weil gleichzeitig habe ich auch in Mali Familien kennengelernt, wo ich auch mit den Frauen gesprochen habe, wo du gemerkt hast, dass Eifersucht, denen geht es nicht gut. Also auch meine Schwiegermama, mit der habe ich drüber gesprochen, weil also ihr Mann war monogam, die sind christlich, und aber der Bruder hatte zwei Frauen und ich habe oft mit ihr drüber geredet und die meinte ganz klar, hey Valerie, das ist nicht cool. Das sind ständig Streitereien, das ist ständig Eifersucht. Die Frauen sind alle unglücklich und das war aber in der moderneren Welt, in der Stadt, ne, also wo ein Alltag gelebt wird wie unserer, wo die Frauen auch die emotionale Nähe zum Mann aufbauen wollen und er halt dann einfach immer fliehen kann, oder wo sie so in permanenter Konkurrenz zueinander stehen. Genau, also so, Fazit so ein bisschen, es kommt ganz arg auf die Lebensrealität an, die ändert extrem die Bedürfnisse. Für mich war auch ein Fazit, nichts zu bewerten und zu beurteilen, weil ich immer nur meine Lebensrealität und auch, ne, so meinen Zustand kenne. Ja. und
Ja, es ist schön, dass die unterschiedlichen Beispiele zu sehen, ne? Also
ganz kurz
kenne
eine
halt auch.
Sache noch, was mir denn mein Mann ganz kurz noch erzählt hat, ist, dass es tatsächlich noch ein paar Jahrzehnte zurück auch normal war, dass diese Frauen auch andere Männer empfangen haben. Ja, also der Mann, der sie geheiratet hatte, der war quasi, der hat sie auch deshalb geheiratet, weil er die Kohle hatte, so, woher auch immer, den Status hatte und sich um sie kümmern kann. Das war schon so sein Ho Dorf oder manche hatten auch noch mehr Frauen, dann war es so ein ganzes Königreich. Aber, und da muss man ein paar Jahrzehnte zurückgehen, die Frauen durften sexuelle Beziehungen mit anderen Männern haben, wie sie wollten. Das war total frei. So. Ja, also spannende, ich finde, also wichtig und spannend,
Total.
ja, das auch zu sehen, dass manche
Total.
Überreste halt anders, also heute haben wir teilweise nur Überreste, die wir sehen und die bewerten wir dann. Wenn wir weiter zurückgucken, dann sieht es manchmal anders aus.
Total, total. Ja. Okay, aber lass uns mal weitergehen, oder?
Ja. Okay. In der Nacht klopfte es laut und bestimmt an die Tür. Bertha schien zu wissen, was geschehen war. Sie stand auf, zog sich an und weckte auch Hans. Komm, wir müssen gehen. Wohin? Fragte Hans noch schlaftrunken. Das Leben verlangt nach uns, erklärte Bertha kurz. Hans folgte ohne weitere Nachfrage und Murren der Frau. Sie traten in die Nacht hinaus. Der Klopfer war längst verschwunden. Am Himmel war das Neulicht der schmalen Sichel des Neumondes zu sehen. Die beiden gingen durch dunkle Gassen bis zum Ende des Ortes zu einem kleinen Häuschen. Dort wurden sie schon erwartet. Die Wehen kommen in immer kürzeren Abständen, erklärte die Mutter der jungen Frau. Bertha wusch sich gründlich die Hände und forderte Hans auf, das Gleiche zu tun. Er folgte brav ihren Anweisungen. Noch immer wusste er nicht so genau, was eigentlich geschah. Er ahnte aber, dass ihm nun Großes bevorstand, denn er spürte eine zunehmende innere Erregung aus Furcht, Neugier und freudiger Erwartung. Dann traten sie in die kleine, nur spärlich erleuchtete Kammer. Hier lag die junge Frau auf ihrem Bett. Du musst aufstehen, forderte Bertha oder das Mädchen auf. Jetzt haben wir viel Arbeit vor uns, die es zu erledigen gilt. Wir werden dir dabei helfen. Oda gehorchte und richtete sich auf. Sie sah Hans erstaunt an. Er wird mich unterstützen, mir assistieren, lächelte Bertha, als sie den fragenden Blick der jungen Frau sah. Er soll sehen, wie es mit dem Leben geht, wie es in die Welt kommt. Bertha half Oda aufzustehen und Hans unterstützte sie dabei. Dann führte er auf Berthas Anweisung die Gebärende mit wenigen Schritten durch die kleine Kammer. Er stützte sie, wenn sie das Gleichgewicht zu verlieren drohte, hielt an, wenn sie nach Atem rang. Währenddessen hatte Bertha ein dickes Seil an zwei Haken am Zimmerbalken befestigt. Daran konnte sich Oda nun festhalten, indem sie sich in das Seil hängte, das unter den Achseln hindurchlief. Hans unterstützte Oda dabei. Er hielt sie auf Berthas Anweisung fest. Ihre Haut war schweißnass. Jetzt erst bemerkte Hans, dass die junge Frau nackt war. Es gab ja keinen Grund, schamvoll die Blöße zu verdecken, denn was nun geschehen sollte, kannte weder Scham noch Prüderie. Es war das Größte in seiner Magie, was die Natur je zustande gebracht hatte. Die Hervorbringung des Lebens, des menschlichen Lebens. Nicht durch einen Gott, sondern durch die Menschen selbst. Es war ein Kampf auf Leben und Tod, sowohl für die werdende Mutter als auch für das Kind. Beide mussten nun alles dran geben, wollten sie in diesem Kampf bestehen. Hans strengte sich an, die Frau in einer Umarmung zu halten. Er bot alle Kraft auf, um diese Aufgabe zu erfüllen. Denn Oda wollte im Stehen gebären. Wenn Hansens Kraft erlahmte, dann hängte sich das Mädchen in das Seil, sodass Hans neue Kräfte schöpfen konnte, um dann erneut seiner Verpflichtung nachzukommen. Hans merkte, dass Oda, noch ein junges, zartes Mädchen, bei der ganzen Prozedur mehr Kraft und Ausdauer besaß als er selbst. Frauen sind doch stärker, viel stärker, als die Männer glauben, die sich jedoch immer wieder einreden, das starke Geschlecht zu sein. Nichts da. Wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann sind die Männer schon schwach, werden die Frauen noch lange weiterkämpfen. Aber wehe, diese Tatsache wird öffentlich ausgesprochen. Da können die Männer schon grimmig, fuchsteufelswild werden und einen roten Kopf bekommen. Und es dauerte nicht lange, dann kam das kleine Wesen hervor. Es wollte hin zur Erde, zur Mutter Erde. Denn die Erde zog mit ihrer Kraft das Kindlein aus dem Leib der jungen Frau heraus. Nur die Menschenmänner, namentlich die Ärzte, wollten dies nicht erkennen. Für sie war eine Geburt in Rückenlage eine bequeme Position, auch wenn diese nach dem Kopfstand die zweitschlechteste Stellung war. Denn der Arzt muss ja auf seinen Rücken achten, was zählt da schon die Gebärende. Sie durchlebt es ein, zwei oder dreimal in ihrem Leben. Da sollen sich Frauen nicht so haben, denn er, der Arzt, muss es täglich verrichten. Da kann er schon eine bequeme Arbeitshaltung verlangen, denn der Arbeitsschutz ist auf seiner Seite. Hans aber ächzte und stöhnte zusammen mit Oda, bis die Aufgabe erfüllt war. Bertha fing kniend das kleine Wesen mit einem sauberen Tuch auf, wartete auf die Nachgeburt. Dann trennte sie die abgebundene Nabelschnur durch und reichte Hans Oskar das Kind, während die junge Frau sich erschöpft auf ihrem Bett ausstreckte. Nun legte Bertha das nackte Kind, so wie es war, ungewaschen der Mutter auf die Brust. Die Arbeit war getan. Mutter, Großmutter und Enkelkind konnten nun allein für sich sorgen. Aber zunächst sollten Oda und Oskar für sich allein sein, sich kennenlernen. Die Hebamme wurde nicht mehr gebraucht. Bertha und Hans konnten gehen. Was mir am meisten hängen bleibt immer bei diesem Teil der Geschichte, ist dieses, das Wesen wollte hin zur Erde, zur Mutter Erde. Denn die Erde zog mit ihrer Kraft das Kindlein aus dem Leib der jungen Frau. Das macht irgendwas mit mir. Es ist so logisch, ne? Und gleichzeitig steckt da, glaube ich, eine ganz tiefe Bedeutung dahinter. Weil ich habe schon oft was darüber gelesen, wie, oder ich denke, dass wir uns da alle drüber einig sind. Ich weiß zumindest, Julia und ich, dass wir da uns drüber einig sind. Ich weiß nicht, die Frauen, die uns zuhören, an welchem Punkt da jede steht, aber dass das Geburtshilfesystem absoluter Schwachsinn ist und katastrophal ist und kaputt macht und ja, schädlich ist für die meisten Frauen. Da sind wir uns total einig. Wenn du uns jetzt zuhörst, schreib uns, wie stehst du da? Und so das am klarsten, also bei meiner ersten Geburt, die ordentlich schief ging in vielen Bereichen, ist dieser Moment gewesen, wo der Arzt wollte, dass ich mich auf den Rücken lege, wo nichts mehr ging. So.
Genau.
Und ich habe dann, glaube ich, vor der zweiten Geburt so einen Film geguckt, wo das auch beschrieben wird. Also wie schwachsinnig das ist, in Rückenlage zu gebären, dass Frauen im Stehen oder in der Hocke am besten gebären, weil das Becken beweglich ist, weil sich's öffnet. Und das ist so irgendwie nochmal so eine schöne Ergänzung, dass Mutter Erde, diese Kraft, die da in uns Frauen kommt, wenn wir gebären, dass das Mutter Erde ist, die in uns wirkt, die das Kind so zu sich holt. Ja, das ist ja wirklich, ja, es ist, also der Moment von Geburt ist, wo dieses, also wo ein junges Menschlein auf die Erde kommt, durch die Kraft von Mutter Erde. Für mich hat das was total Starkes hier.
Total, das stimmt. Das ist schön, das ist nochmal so, dass es wirklich, also nicht nur, dass es die Schwerkraft ist, ja, sondern dass Mutter Erde sozusagen dieses Kind zu sich holt, ist total schön. Und ja, natürlich, also dieses in Rückenlage zu gebären, ja, dass es immer noch tatsächlich praktiziert wird, ist eigentlich echt ein Verbrechen an allen Frauen und an allen Kindern. Und ja, dass noch kein Arzt sich darüber Gedanken, also dass es noch Ärzte gibt, die sich noch nicht darüber Gedanken gemacht haben, wie es ist, wenn sie Verstopfung haben, auf Rückenlage zu kacken. Das ist mir einfach ein Rätsel. Und es ist viel kleiner als Kind. Und
Na,
das ist.
ich glaube nicht, dass sie sich keine Gedanken drüber machen, das ist denen halt einfach egal in dem Moment.
Ja, aber es macht ja einfach keinen, also es macht ja keinen Sinn. So, es ergibt ja keinen Sinn. Also es ist ja
Wie so
wirklich
vieles in
wie
der
dieses.
Männerwelt.
Ja, es ist ja wirklich wie, es gibt gar keinen Vergleich. Also es ist einfach total bescheuert. So, es macht gar keinen Sinn. Und es wird immer noch gemacht, weil wir es halt schon immer so gemacht haben. Oder weil, keine Ahnung. So, also es gibt ja mittlerweile auch, also sie sind ja jetzt auf die Idee gekommen, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren Geburtshilfe, dass es wenigstens Betten gibt, die so höhenverstellbar sind, dass du halt in der Hocke auf einem Bett sein kannst und der Arzt kann trotzdem stehen. Ja, so, das heißt, man muss sich als Klinik ja nur so ein Bett anschaffen, was halt einfach so hochfährt, dass die haben solche, was weiß ich, wie so Lehnen, wie so Triangel, wie heißt es, Dreiecke, wo du dich halt so drauf lehnen kannst und in der Hocke sein kannst und dann kann man die halt hochfahren. Also es ist ja nur ein, okay. Es geht ja gar nicht darum, dass der Arzt da unten den ganzen Tag auf dem Boden hocken muss. Das verlangt ja niemand. Also es
Ich
ist
meine,
ja
was hat auch der Arzt da zu suchen, um da von unten reinzugucken? Allein das ist auch,
die
ne?
zweite Frage.
Oder genau reinzulangen und zu tasten, das ist ja echt
Genau.
nicht seine Aufgabe. Und das ist ja so einem Kontrollmechanismus in der Klinik geschadet, dass alles überwacht werden muss, aufgrund von einem mangelnden Vertrauen der Frau gegenüber. Also, was wir hier
Naja,
haben.
das ist natürlich schon, es liegt natürlich daran, dass Geburt überhaupt in Klinik verlagert ist. Ne?
Genau.
So ist ja so.
Wir haben hier erstmal eine Hausgeburt, ne? Und die Hebamme, die Geburtshilfe, kommt zu der Frau nach Hause in deren gewohnte Umgebung und passt sich ihrem
Richtig.
Rhythmus an, ja? Und nicht, die Frau fährt irgendwo hin,
Richtig.
und muss sich dem Rhythmus dort anpassen, der meistens
Richtig.
eben getaktet ist und unter wirtschaftlichen Interessen steht. Also vielleicht sprechen wir das einfach mal aus. In unseren Workshops sage ich das immer, dass sowieso, das Patriarchat ist nicht Gott gegeben, das ist nicht natürlich. Es ist sogar etwas, was sich ausbreitet, was, sag ich mal, um Macht aufrechtzuerhalten, immer weiter wachsen muss. Also auch Wirtschaftswachstum im Kapitalismus hängt damit zusammen. Und diesen ganzen Kontext können wir jetzt nicht hier erklären. Aber also das Patriarchat muss sich ausbreiten, um überhaupt zu überleben. Bedeutet, dass es selbst erklärlich dadurch wird, dass wir auch in der Geburtshilfe, dass es schlimmer wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass es wird Hebammen immer schwerer gemacht, Frauen zu unterstützen. Es wird immer schwerer gemacht, überhaupt Hausgeburten zu haben. Also den Frauen wird die Unterstützung immer weiter entzogen, weil es darum geht, den Frauen die Selbstermächtigung zu nehmen, weil das Sinn des Patriarchats ist, weil je weniger Selbstermächtigung, umso mehr Macht dem Patriarchat, Selbstermächtigung in der Frau, umso mehr Macht dem Patriarchat. Also es geht mir darum zu sagen, das ist ein fortlaufender Prozess, der wird nicht aufhören. So, das heißt, obwohl wir uns über bestimmte Dinge in der Geburtshilfe bewusst werden, werden sie trotzdem deshalb nicht besser, bis wir an den Punkt kommen, dass wir uns als Frauen radikal unsere Selbstermächtigung zurückholen.
Richtig. Und um das mal ganz kurz einfach auch nochmal klar zu benennen, so, wenn wir über die Geburtshilfe sprechen, also das ist ja nicht nur, dass es uns als Frau und Mutter total beeinträchtigt, sondern ja auch dass dieses Kind. Also, ja, wenn wir uns anschauen, was wir heute wissen, was Geburt mit dem Kind macht und was da alles passiert in diesen Phasen. Und wie eine Klinikgeburt sich auf ein Kind auswirkt, was ganz anderes ist, wie wenn es zu Hause passiert, so, ja. Also ich habe den konkreten Vergleich, dass ich drei Kinder zu Hause bekommen habe und eins im OP bekommen habe. Und das sind Welten. Ja. Und gleichzeitig bin ich natürlich so dankbar, dass wir am Leben sind und dass es die Möglichkeit gibt, ja, dass man also durch einen Kaiserschnitt ein Kind auf diese Welt bringen kann. Ja, das ist irre. Das ist der Wahnsinn. Die schneiden dir komplett den kompletten Bauch auf und nähen
Reißen.
den wieder zu. Also ja, sie schneiden und dann tun sie, wie sagt man, aufwölben. Ja,
Aber mir
sich.
war das so ein Geräusch.
Ja, nee, das war es bei mir nicht. Genau, also ja, dieses, das ist ja irre. Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, dass das überhaupt funktioniert.
Ja.
Und natürlich ist es im äußersten Notfall einfach unglaublich toll. Ja, so, aber dass das zur Normalität gemacht wird, das ist halt einfach crazy. Also total. Ja.
Ja, es, sagen wir so, es läuft darauf hinaus, immer mehr Frauen in den Kaiserschnitt zu bekommen, weil es planbar ist, weil es wirtschaftlicher ist, und natürlich auch, weil es eben der Frau die Erfahrung von Geburt nimmt, was ja eine Erfahrung ist von unglaublich, also von, oh mein Gott, wie kräftig bin ich oder wie eine Kraft, wie viel Power habe ich? Also wir erleben in der Geburt diese ganze Magie, die in uns steckt, wo wir über uns hinauswachsen, durch etwas durchgehen, was man mit Worten nicht beschreiben kann. Und dieses Erlebnis, Frauen zu nehmen, hat natürlich, es hat unglaubliche Auswirkungen. Also mein erster Sohn war ein Kaiserschnitt, auch ein Notkaiserschnitt. Und ich wollte das vermeiden, also weil ich selber auch mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen bin und ich habe gemerkt, hey, das steckt so, da steckt ein Thema. Ja, ich war mir irgendwie bewusst darüber und konnte es nicht vermeiden, aus verschiedenen Gründen. Und ich weiß, wie ich das mit mir getragen habe, dieses Gefühl von nicht, tatsächlich nicht eine richtige Frau zu sein. Es war einfach meine Wahrnehmung oder da ist was falsch gelaufen, weil er nicht durch mich durch ist. So, ich hatte das Gefühl, falsch gemacht zu haben, was versagt zu haben. Mir war natürlich klar, dass es nicht so ist und in dem Moment es irgendwie gut war, dass es so gelaufen ist. Aber als ich das dann bei der Geburt meiner Tochter überwinden konnte und sie dann spontan natürlich auf die Welt kam, das Gefühl war ein ganz anderes. Also es hat mich wirklich nochmal anders zur Frau gemacht und tatsächlich auch zur Mutter. Also ich hatte davor unglaubliche Probleme, in diese Mutterrolle reinzukommen und aus meinem Mädchenstatus wie so rauszukommen. Und es war erst mit der Geburt meiner zweiten Tochter, wo ich gemerkt habe, ich kann ein Kind zur Welt bringen, natürlich. Und es war das Selbstverständlichste der Welt in diesem Moment. Es hat mich so empowered und so ermächtigt. Und es hat mich ganz anders mein Leben danach weiterleben lassen, aber auch mich als Mutter danach sehr verändert, so zum Positiven. Und da, das wird uns genommen, ja, oder wird versucht, Frauen zu nehmen, wenn wir Geburten planen, also wenn wir Kaiserschnitte planen. Und ja, mein Gott, das ist ein Thema, da kann man so viel darüber reden, über Geburtshilfe. Vielleicht belassen wir es mal dabei. Ich hatte noch eine kurze Gegenüberstellung. Kennst du dieses Bild von Ärzte als Männer im weißen Kittel, wo man so sagt, wie das sind Götter in Weiß? Und das passiert ja eben auch bei der Geburtshilfe, also dass ein natürlicher Prozess zu etwas gemacht wird, was ins Krankenhaus verlagert wird, was zu, also das da, es wird umgedeutet zu einem Prozess, der Hilfe und Unterstützung braucht, der nicht eben natürlich von der Frau heraus passiert, sondern wo es ein Gott, Götter in Weiß braucht, ja, die der Frau wieso dabei helfen, die darüber bestimmen, die das besser können. Das der, also, ne, die können, also man nimmt an, das System nimmt an, dass die das besser können wie die Frau selber. Und was hier jetzt steht in diesem Kapitel, was also einfach der beste Gegensatz dazu ist, ist hier diese Aussage. Es war das Größte in seiner Magie, was die Natur je zustande gebracht hatte, die Hervorbringung des Lebens, des menschlichen Lebens, nicht durch einen Gott, sondern durch die Menschen selbst. Und das ist das, ich finde das so empowernd für mich so als Frau und als Mutter,
Total.
so weit zu
Ja.
gehen, hier zu sagen, also danke an Gott, ja, aber es ist nicht Gott, der das Leben hier hervorbringt und schon gar nicht der Mann im Himmel, so der, ne, der oder der Mann im Kittel, es ist die Menschen, es ist die Frau selber mit Hilfe von Mutter Erde, durch die Leben in die Welt kommt. Wenn wir das mal so annehmen, es fühlt sich ja fast schon blasphemisch an. Es fühlt sich ketzerisch an. Ist ja ketzerisch. Für solche Aussagen sind wir auf dem Scheiterhaufen gelandet, ne? Als Ketzerin. Also ich merke, wie sich das ketzerisch anfühlt und gleichzeitig, wow, da ist so eine Kraft, so ein Empowerment, wenn ich das so wirklich annehme. Ja, so. Nicht Gott, ich, die Menschen, habe dieses Leben, wenn ich mit zwei Kindern gucke, auf diese Welt gerufen. Oder?
Ja, total. Ja.
Savage, she looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter. I will not cut my hair. I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness. She sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom.